Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Luise Amtsberg zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. Luise Amtsberg ist 1984er Jahrgang und schon ganz schön rumgekommen in ihren jungen Jahren. In Greifswald geboren, wächst sie in Ost-Berlin auf und macht das Abitur im niedersächsischen Hemmoor. Für Studium zieht es sie nach Kiel und ihre Abschlussarbeit über Feminismus im Islam schreibt sie schließlich in Israel und Palästina. Noch während des Studiums zieht sie als bisher jüngste Frau für die Grünen in den Landtag von Schleswig-Holstein ein und heute ist sie für die deutsche und europäische Flüchtlingspolitik verantwortlich, als flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung, jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12. Am Montag dann die Wiederholung ab 22 Uhr. Und danach das Ganze leider ohne die meistens fast ausschließlich wunderbare Musik nachzuhören. Nochmal als Podcast, als Audiodatei über Soundcloud, iTunes und so weiter und so fort. Mein Name ist Johnny Häusler und ich freue mich heute sehr auf Luise Amtsberg. Luise Amtsberg zu Gast bei Flux FM Spreeblick. Herzlich willkommen.
Hallo.
Geht's dir gut?
Mir geht's super.
Du hast ganz schön zu tun in diesen Tagen, ne?
Ja, politisch sehr anstrengende Zeiten, ja.
Du musst jetzt mal deine politische Berufsbezeichnung nochmal für mich richtig formulieren. Du bist Beauftragte oder Sprecherin?
Sprecherin, sagen wir im Bundestag dazu, ja. Sprecherin für Flüchtlingspolitik der Grünen Bundestagsfraktion.
Und du gehörst zu den jüngsten Parlamentarierinnen, ne?
Ja, ich bin nicht die Jüngste, aber wir sind insgesamt eher wenige junge Frauen, aber auch Männer im Bundestag.
Also es ist nicht so, dass sich das insgesamt irgendwie mal ein bisschen verjüngt, oder?
Also ich glaube schon, dass es mehr geworden ist jetzt in den letzten Jahren, aber insgesamt ist es natürlich eher, würde ich sagen, 50 plus.
Also ist so ein bisschen das, jetzt wollte ich was Gemeines über Radio- und Mediennutzung sagen oder so, aber das lasse ich vielleicht doch lieber sein. Verkneife ich mir jetzt gerade mal. Man hat ja immer von dieser Politikverdrossenheit geredet in der jungen Generation. Wann hast du angefangen, dich für Politik zu interessieren und wann hast du beschlossen, ich glaube, ich möchte das professionell machen?
Also für Politik habe ich mich eigentlich immer interessiert, weil ich aus einem sehr, sehr politischen Elternhaus komme. Mhm. Ich bin auch aufgewachsen in Ost-Berlin und meine Eltern haben mit dem DDR-Regime, ich ja nicht mehr so ganz, aber vor allen Dingen meine Eltern, mein Papa, sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Mhm. Und das ganze Thema Bürgerrechte und was heißt es eigentlich mitzumachen und über Dinge zu sprechen, ohne Angst haben zu müssen, dass sie politisch nicht opportun sind, war eigentlich immer ein Thema bei uns zu Hause. Okay. Und das hat mich immer sozusagen für Politik interessieren lassen. Professionelle Politik war nie mein Ziel. Da bin ich so reingerutscht, weil ich angefangen habe, bei den Grünen zu arbeiten. Auch aus Überzeugung, weil ich dachte, Mensch, die Flüchtlingspolitik, das läuft alles nicht so, wie ich das will. Also musste selber mitmachen.
Flüchtlingspolitik also ein Thema für dich lange oder auch schon bevor es für die meisten von uns so ein akutes Thema wurde wie gerade?
Ja, definitiv. Also ich bin seit 10 Jahren tatsächlich am Thema dran. Auch immer mit dem Gefühl, es braucht eigentlich nur ein paar Kriege mehr und dann haben wir eine andere Situation in Deutschland. Mhm. Und dann müssen wir irgendwie auch vorbereitet sein. Das hat sich natürlich jetzt nicht in den 10 Jahren in dem Maße angekündigt, aber über die Jahre hinweg hat man schon so ein Gefühl dafür bekommen, Mensch, wenn wir wirklich diesen Anspruch haben, Menschen zu helfen, die Schutz vor Verfolgung und Krieg suchen, dann müssen wir auch vorbereitet sein, wenn dann Kriege ausbrechen, die in unserer unmittelbaren Nachbarschaft passieren.
Hast du denn zu den Leuten gehört, die auch gesagt haben, also so ging es mir beim Lesen der verschiedenen Expertinnen und Experten, dass man so gesagt hat, also eigentlich, wenn man so einen halbwegs ein bisschen Weitblick hat, was diese ganze Thematik angeht, dann hätte man das doch alles schon absehen müssen, leider. Und dann hätte man sich auch ein bisschen vorher vielleicht darauf vorbereiten können.
Ja, ich glaube, so die letzten 5 Jahre sind so die entscheidenden gewesen. Mhm. Da hätte man schon ein Gespür für haben können. Das ist natürlich auch arg bedauerlich. Politikverdrossenheit hast du angesprochen. Das ist natürlich so ein Thema, ja. Wenn man merkt, dass Politik irgendwie zuguckt, in eine Situation rennt und nichts tut, führt das am Ende natürlich nicht zu sonderlich viel Verständnis gegenüber der Politik. Und das ist das, was ich jetzt sehr bedauerlich finde. Einfach, dass die zu spät angefangen wurde, das Thema auch wirklich klassisch politisch zu managen, ja, sich vorzubereiten.
Ich glaube, wir werden ganz, ganz viele Themen in dieser Sendung. Diese Sendung ist bekannt dafür, dass ich irgendwann im Verlauf ihrer selbst immer sage, da reden wir nachher noch drüber. Aber das werden wir tun, weil wir haben auch so viel Zeit. Das ist ja das Schöne an dieser Show. Wir wollen aber auch die Musik hören, die du dir ausgesucht hast oder die mitgebracht hast und ausgewählt hast. Jan Delay irgendwie, irgendwo, irgendwann, wegen des Songs generell oder weil es eine Coverversion ist?
Nee, schon wegen des Songs generell. Ich mag Reggae sehr gerne und Jan Delay auch. Und das ist einfach ein super Song, der so ein bisschen Blick in die Zukunft wirft, finde ich ganz nett.
Das stimmt. Musik von State Radio, die kenne ich gar nicht so gut. Wo kommen die her? Weißt du das?
Aus Boston kommen die.
Boston, Massachusetts.
Ja, das ist eine super Band, finde ich viel zu sehr unterschätzt, sehr politisch, aber eben auch eine nette Verbindung zwischen Rock und Reggae. Wenn man den ganzen Tag Reggae hören geht, auch nicht. Und die Band ist echt super. Also.
Ich habe mir zur Vorbereitung auf diese Sendung, du hast eine eigene Website, natürlich, muss man fast sagen, das haben ja viele Politikerinnen und Politiker inzwischen. Aber du hast auch so einen Link zum eigenen YouTube-Kanal, in den du dann so Sachen reinpackst, zum Beispiel so Mitschnitte von Reden von dir im Bundestag, wo man manchmal wirklich entsetzt ist, wie wenig Leute da sitzen. Das ist schon krass.
Im Bundestag, ja.
Also, weiß ich nicht, du bereitest ja so eine Rede auch vor und dann steht man da und macht, weiß ich nicht, von 10 Minuten und länger irgendwie auch voller Leidenschaft übrigens und natürlich irgendwie auch wohlformuliert und so weiter. Dann steht man und da sitzen da irgendwie 30 gelangweilte Leute rum. Ist das nicht frustrierend auch?
Das wirkt auf den ersten Blick so, aber jetzt muss ich natürlich zur Ehrrettung der Politikerinnen und Politikern selbst sagen, dass das auch ganz natürlich ist, weil wir sind ein Arbeitsparlament und die Sitzungen im Bundestag gehen am Donnerstag zum Beispiel von 9 bis 23 Uhr nachts. So ist klar, okay, dass man dann eigentlich immer nur bei den Themen auch da ist, in dessen Ausschuss man arbeitet, das Thema, an dem man konkret arbeitet. Und wenn ich da rede zur Flüchtlingspolitik, dann sitzen da die Innenpolitiker und die Leute, mit denen ich am Ende im Ausschuss auch weiter diskutiere. Das ist eigentlich ganz normal. Okay. Die anderen Abgeordneten werden kurz danach reinkommen zu ihrer eigenen Debatte, sind unterwegs, treffen Schülergruppen, besuchen Sachen vor Ort, machen Arbeitsgruppen. Also keiner ist weg. Alle schwirren sozusagen im Bundestag rum, aber mit ganz unterschiedlichen Aufgaben. Deshalb muss man immer betonen, wir sind ein Arbeitsparlament. Es geht nicht nur um die Plenarsitzung, sondern auch um das Ganze drumherum.
Das heißt, die Frage hat man dir schon öfter gestellt, oder?
Ja, die hat man sehr oft gestellt. Ich muss die natürlich auch immer wieder gerade rücken. Ja, ist auch ganz witzig, wenn man mit Schülergruppen zusammensitzt, an einem Donnerstag beispielsweise, und dann sage ich mal, hier, gerade laufen ja auch Debatten und ich bin hier mit euch und diskutiere, und das finde ich auch richtig. Das muss auch unser Job sein und hergeben, dass wir auch mit den Leuten irgendwie ins Gespräch kommen, die es interessiert.
Dein Expertinnentum in Sachen Flüchtlinge ist kein rein theoretisches. Du warst im letzten Herbst auf Lesbos, richtig?
Nee, im Dezember, ja.
Im Dezember. Das heißt, es ist ganz frisch, also gerade mal einen Monat her. Erzähl mal ein bisschen, was du da erlebt hast.
Ja, erstmal fällt es mir insgesamt noch wirklich schwer, in die Tiefe da zu gehen. Und die Eindrücke, die man da erlebt, sind emotional echt, haben eingeschlagen, sagen wir es mal so. Also für mich ist es immer noch schwierig, die ganze Breite der Emotionen, die man da erlebt, wiederzugeben. Aber was man, glaube ich, schon sagen kann, ist, dass es Politiker reisen immer an Orte, um sich sozusagen die Situation anzugucken und als Beobachter dann zu analysieren, was läuft richtig, was läuft falsch, was muss geändert werden. Und auf Lesbos, einfach weil da so viele Flüchtlinge ankommen täglich und man das auch miterlebt, kann man eigentlich gar nicht Beobachter sein, sondern man ist immer mittendrin. Und das war auch für mich nochmal eine neue Situation jetzt aus diesem Job heraus.
Kannst du mal erzählen, wie sowas in der Praxis abläuft? Also wenn du beschließt jetzt für dich, du möchtest vor Ort sein, du möchtest mit eigenen Augen sehen, worüber man hier nur in der Zeitung liest. Ist das dann ein Antrag? Musst du das bewilligen lassen? Also da geht es mir gar nicht um die Kosten, sondern um die Frage, brauchst du dann da irgendwie Personenschutz oder sowas? Und kommst du dann da an und die Leute sagen, da kommt eine Politikerin aus Deutschland. Wie läuft denn sowas ab?
Also es ist schon eine klassische Dienstreise. In diesem Fall, das ist hochgradig politisch, hat mir der Bundestag die Reise nicht bewilligt. Die hat dann meine Fraktion getragen, die Kosten, weil die einfach fanden, das ist jetzt nicht so zwingend notwendig. Eigentlich ein Skandal, aber ich habe das trotzdem für notwendig erachtet und bin halt hingefahren. Und man arbeitet dort immer sehr intensiv mit der Botschaft zusammen, der deutschen Botschaft vor Ort. Die organisiert auch Programme und Begegnungen mit Organisationen, Politikern, Betroffenen. Und in Einzelfällen kann natürlich auch Personenschutz vonnöten sein. Das habe ich erlebt, als ich wiederum vorletztes Jahr in Jordanien und im Libanon war. Da haben wir auch Flüchtlingslager besucht, palästinensische Flüchtlingslager, wo wir auch nicht wissen, wer da gerade sozusagen die Lokalmacht inne hat. Und da sind wir auch mit Personenschutz unterwegs gewesen und gepanzerten Autos und so weiter. Also da wird schon sehr darauf geachtet, dass unsere Sicherheit auch gewährleistet ist.
Aber ansonsten, was du da mitnimmst und sowas wie ein Gedankenprotokoll oder dass man sich vielleicht ein bisschen aufschreibt, was man erlebt hat oder worum man sich kümmern muss, wenn man wieder nach Hause kommt oder so, das ist deine Aufgabe. Also hast du jetzt keinen Protokollanten, mit dem du dann sagst, Rüdi, schreib mal auf hier.
Doch, ich habe auch schon Mitarbeiter dabei. Das ist einfach arbeitsteilungstechnisch besser. Mhm. Ja, man möchte es ja auch verbreiten in den sozialen Netzwerken, auch direkt zeigen, so dass es hier passiert. Das haben wir erlebt. Also das mache ich schon. Aber sozusagen dieser Job als Bundestagsabgeordnete ist halt nicht nur irgendwie Anträge schreiben und auch mit Papier rumhantieren, sondern es geht auch darum, Leuten zu erzählen, was erlebt man da und was und das natürlich auch in den Netzwerken, in den sozialen zu verbreiten. Einfach Leute auch ein Stück weit mitzunehmen nach vor Ort. So.
Soziale Netzwerke, bei dir persönlich Twitter oder Facebook?
Auf jeden Fall Facebook, weil man da mehr schreiben kann. Ich bin nicht so gut in Kurzaussagen.
Aber das ist die hohe Kunst.
Ich weiß.
Natürlich,
ich beherrsche sie nicht so gut.
Nochmal schneller falsch ausgelegt werden kann oder anders ausgelegt werden kann.
Schwierig.
Ganz, ganz schwierig, ja. Wobei Facebook, wie wir genau wissen, durch verschiedene Prominente auch. Auch auf Facebook kann man die Länge, die möglich ist, dazu nutzen, sich zum Host zu machen. Also auch das geht. Ja, dazu braucht es nicht nur 140 Zeichen. Und Twitter will ja die Zeichenbegrenzung aufheben angeblich.
Oh ja, das wird ein großes Chaos werden, glaube ich. Aber gut.
Boah, ach, ich glaube,
dann twitter ich sicher auch noch mal mehr.
Aber Facebook, nein, wir machen erstmal Musik. Pass auf, wen haben wir als nächstes hier? Den, finde ich, besten Texter ever in Deutschland. Inklusive aller Alten. Ja klar, Dendemann. Ich so eher so mit 1-2. Wandering Star von, und wir sind uns nicht sicher, ob es Policia oder Polisa? Nee, Polisa nicht.
Ich würde sagen Polisa.
Ja.
Aber.
Nennen wir es Polisa. Wird schon richtig sein. Luise, du hast, warte mal, wo waren wir gerade? Die allerwichtigste Frage, die wir unbedingt in dieser Sendung klären müssen, ist, schaffen wir das?
Selbstverständlich schaffen wir das. Ich meine, also jetzt sitzen wahrscheinlich viele Menschen am Radio und sind selber involviert in der Unterstützung, Hilfe für Flüchtlinge. Und ich meine, gerade Berlin zeigt ja, dass es nicht die Behörden sind, die es auf die Reihe kriegen, sondern vor allen Dingen die Menschen, die hier leben. Und ich muss echt mal sagen, so vor 3 Jahren hätte ich dieses Bild von Deutschland nicht gezeichnet. Mhm. Und es ist wirklich ein Moment, wo ich sage, das ist, hat geklappt. Ja, wir sind politischer geworden, wir sind sicher auch kritischer geworden und wir sind vielleicht auch an manchen Stellen verzweifelter geworden. Aber Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt und hat eine offensichtlich großen Teil der Bevölkerung, der bereit ist, auch persönlich Einschnitte zu akzeptieren, um Menschen zu helfen, die vor diesem Mist fliehen.
Gibt es nicht gleichzeitig aber auch so die Sorge, dass man sich als Politikerin und Politiker fragt, wie lange hält das an? Also es ist ja so eine Mischung. Einerseits ist es ganz, ganz wichtig und natürlich auch großartig zu beobachten, wie sehr sich Privatleute engagieren und auch wissen, das kann jetzt nicht die Politik vor allen Dingen nicht innerhalb kürzester Zeit alleine lösen. Sowas kann ja aber auch schnell mal umschlagen. Also dass man sagt irgendwie so, Leute, ich kenne auch Geschichten von Leuten, die komplett ausgebrannt sind, weil sie einfach, es ist ja auch, helfen ist ja auch eine Profession. Also, okay. Und wenn man da Amateur ist, dann kann man sich dabei auch übernehmen und man muss dann lernen, Dinge nicht zu sehr an sich ranzulassen und diese Geschichten, die man ja auch nachlesen kann. Macht man sich da nicht auch Gedanken drum, wie fangen wir das andererseits wieder auf? Also ich meine, dieser ganze Kram hier, Lageso und so, da schlägt man ja manchmal die Hände über dem Gesicht zusammen und fragt sich wirklich, wie kann das eigentlich angehen, dass das auch nach Wochen, nach Monaten immer noch nicht flutscht und dass da immer noch keine Lösungen gefunden sind für bestimmte Herausforderungen. Und hat man nicht auch Sorge, dass das irgendwann umkippen könnte in der Bevölkerung? Dass die Leute, die sich aufreiben dabei, dass die irgendwann sagen, wisst ihr was? Klappt nicht mehr.
Ja, also ich glaube, das ist halt das, was alle jetzt auch erwarten können, ja, dass die Politik endlich handlungsfähig wird. Die Probleme, die da sind, die sie erkannt hat, ja, also Stichwort Bundesamt, dass keine Anträge bearbeiten kann, weil die einfach überlastet sind. Wenn das jetzt nicht langsam gelingt, sozusagen in den Griff zu kriegen, so, dann ist diese unglaubliche Hilfsbereitschaft natürlich begrenzt, nicht weil die Leute nicht wollen, sondern schlicht, weil sie nicht mehr können. Also sozusagen einen Übergang zu organisieren durch Zivilgesellschaft, das ist toll, dass es geklappt hat. Und trotzdem ist natürlich jetzt der Anspruch an die Politik, dass sie das hinkriegen. Und in Berlin guckt man ja wirklich mit Befremden drauf, weil man sich wirklich fragt, ist es eigentlich, also man kriegt ja schon fast den Eindruck, dass es gewollt ist, ja, was da passiert. Denn eine Stadt wie Berlin hat alles, was es braucht, um Flüchtlinge gut aufzunehmen. Und ja, da gucke ich auch mit Sorge drauf. Also es muss jetzt gelingen, auch und am besten auch im Konsens der demokratischen Parteien, ja, mit Hinblick auf andere nicht demokratische Akteure, müssen wir einfach irgendwie zusammenarbeiten und das jetzt lösen, ja. Und dann vielleicht nochmal dazu ergänzt, es ist ja wirklich verwunderlich, ja, dass so viele, also ich meine, wirklich die konservativsten CDUler irgendwo im tiefsten Tiefen dieser Republik, ja.
Sag ruhig Bayern, schaffen, das ist okay.
Ja, die würde ich noch nicht mal, ja. Nein, aber auch andere Ecken, also kriegen das hin, ja, sind kreativ, arbeiten vor Ort mit Leuten zusammen und schaffen es auch irgendwie eine Bindungswirkung an die Politik zu kriegen, so. Und da würde ich mir echt wünschen, dass das in Berlin, also auch auf Bundesebene, honoriert wird und dass diese Form von Unterstützung, dass die Kommunen eben selbstständig auch das in die Hand nehmen, dass die verstärkt wird. Also das ist einfach das, was ich mir vorstelle oder auch wünsche und nur so, glaube ich, kann das auch gelingen jetzt in diesem Jahr.
Das stimmt alles und das muss so sein, das muss in die Richtung gehen und das wünscht man sich auch, aber wie macht man es?
Also ich glaube, es muss mehr Geld ins System. Das braucht man hier, glaube ich, nicht verheimlichen. Bisher haben wir es geschafft, diese große Zahl an Menschen aufzunehmen, ohne sozusagen Steuern zu erhöhen oder umzuschichten. Aber ich glaube, man muss schon darüber nachdenken. Also gerade im Bildungsbereich, ja, es kommen unglaublich viele junge Schüler, die wenig bis gar kein Deutsch sprechen können, an unsere Schulen. Die müssen auch aufgefangen werden dort. Nur ist es natürlich schwierig, wenn man eine Klasse mit 40 Leuten hat und 25 davon sprechen gut Deutsch, der Rest nicht. Das bringt Probleme mit sich, wenn man nicht
mehr Lehrer hat. Weil kein zusätzliches Personal da ist.
Ja, genau. Es müssen mehr Lehrer eingestellt werden, es muss mehr Geld ins System, ins Bildungssystem, es müssen auch Synergien geschaffen werden, wir müssen diese ganzen Beschränkungen im Arbeitsmarkt müssen weg, ja, Flüchtlinge, die eine Chance haben.
Aber sei mal realistisch, wie schnell kann denn sowas passieren? Also ich meine, das dauert doch 2 Jahre, oder? Bevor das passiert.
Ja, aber ich glaube, schon auf dem Weg dahin kann man tatsächlich ein paar Dinge angehen. Also diese ganzen Geschichten mit dem Arbeitsmarkt, wenn man sich da anguckt, dass so viele Handwerksbetriebe sagen, hey, der muss nicht perfekt Deutsch sprechen, aber wir nehmen ihn schon mal mit rein, der kann hier schon mal eine Ausbildung beginnen. So diese Barrieren, die da stattfinden, die müssen weg, ja. Und dann wird man nicht allen helfen sofort, aber man schafft es, dieses System, ja. Man muss sich das ja vorstellen, wie so ein Durchlauf, ja. Wir haben ein Sozialsystem, da kommen jetzt Menschen rein und die müssen sozusagen unterstützt werden von öffentlichen Geldern. Aber sie müssen eben irgendwo auf der anderen Seite auch rauskommen in eine Situation, wo sie sich irgendwann selber eine Wohnung mieten können und selber versorgen können. Das ist ja das Ziel, der Anspruch. Und je mehr Leute wir da durchkriegen, so schnell wie möglich, in diese Situation versetzen, selbstständig sich ja, zu finanzieren und hier in Deutschland zu leben, umso besser. Und das wird nicht sofort klappen alles. Das ist gar keine Frage, das dürfen wir nicht erwarten. Aber ein bisschen besser können wir schon werden, um sozusagen ein bisschen diesen Weg frei zu machen und dann diesen Durchlauf auch zu garantieren für die Menschen.
Daft Punk, ebenfalls gewünscht, mitgebracht, ausgewählt von unserem heutigen Gast, Luise Amtsberg, die zu Gast im Studio ist. Und ja, natürlich, muss man fast sagen, reden wir viel über die Flüchtlingspolitik, über die Situation. Es gibt ja die absurdesten Forderungen, also von Schäuble, der jetzt gesagt hat, wir könnten ja, das ist ja ganz schnell zurückgepfiffen worden, ja, wir könnten das ja alles finanzieren. Ich meine, 12 Milliarden Überschuss, ne, 2015 irgendwie, was ja erstmal toll ist. Ich weiß auch, wo das herkommt, von meinen Falschparktickets nämlich. Aber hätte ich jetzt nicht sagen sollen, oder? Na, egal. Also einerseits diese Überschüsse, wo man denkt, puh, ein Glück, das ist doch super. Dann haben wir ja jetzt auch genug Geld, um das aufzufangen. Ich habe allerdings keine Ahnung, in welchen Größenordnungen sich das dann abspielt. Aber der dann gesagt hat, wir können ja die Steuer auf Benzinpreise erhöhen. Super Kombination. Sorgt bestimmt für wahnsinnig viel positive Stimmen auf Facebook. Und dann gibt
als Grüne finde ich das natürlich total super. Wir kriegen immer noch die 5-Mark-Benzinpreise hinterhergeschleppt.
Muss unbedingt sein. Das Spannend. Muss alles viel, viel teurer werden, das Benzin. Damit, nein, lass mich nicht gemein werden. Aber wo war ich? Genau, bei abstrusen Vorschlägen. Dann Flüchtlinge, die ankommen und irgendwelches eigenes Geld dabei haben, das sollte man denen sofort abnehmen und so. Was man alles machen müsste, sehe ich genauso wie du. Geld investieren, Bildung und so weiter. Wir können ja auch noch mal ein bisschen darüber plaudern, wie man Integration vielleicht mit dem Wissen der letzten Jahrzehnte irgendwie noch mal ein bisschen anders angehen kann. Wo siehst du nur die größten Hürden? Also wenn ich dich reden höre, dann gehst du sehr optimistisch an die Sache ran. Das ist ja auch gut und das muss ja auch so sein. Und sagst, Unternehmen sind bereit, junge Flüchtlinge ins Unternehmen zu nehmen und ihnen Ausbildung zu bieten und so. Gleichzeitig ist ja teilweise so die Stimmung da draußen, gerade wenn man so Facebook mitverfolgt oder so, dermaßen unterirdisch, dass man sich fragt, was sind das eigentlich für Menschen, die da draußen rumlaufen?
Ja, das ist in der Tat schockierend und wir erleben das ja auch selber am eigenen Leib mit Bedrohungen und Attacken, die, also da findet auch so eine gewisse Entgrenzung irgendwie statt dessen, was man eigentlich sagen darf, was auch noch irgendwie okay ist, politisch, aber auch menschlich, ja.
Absolut.
Und das, also ich kenne das nun schon auch seit einigen Jahren, aber das hat schon mal nochmal einen anderen Grad angenommen, das sehe ich auch so. Aber ich glaube, das ist ganz natürlich, ja, weil wir haben also auf der einen Seite die Menschen, die eben extrem helfen, die auf einmal, also ist für mich ganz spannend, ja, wenn ich in Besuchergruppen bin, ich musste mal erklären, was ist ein Bleibe? Asylrecht, was ist eine Duldung und so, muss ich alles gar nicht mehr erklären. Die Leute wissen Bescheid, die informieren sich. So, und natürlich, wenn auf der einen Seite sozusagen Menschen politischer werden, das ist ja historisch immer so gewesen, ja, gibt es natürlich auch die andere Seite so. Und ich glaube, wir befinden uns hier gerade tatsächlich in einem echten Wettstreit um Meinungen, aber nicht zuletzt auch um unsere Demokratie, ja. Und das macht mich natürlich auch manchmal besorgt, aber in erster Linie denke ich mir so, das muss Demokratie auch zulassen können. Wir müssen jetzt hier um Meinungen und um richtige Positionen streiten. Das läuft halt nicht einfach so, sondern ja, wenn man eine offene, tolerante Gesellschaft sein möchte, muss man dafür auch kämpfen. Und das müssen wir jetzt tun. Und trotzdem, also die ganzen Vorschläge, die es da gibt im Bereich Flüchtlinge, ich finde, es sollten da keine Denkverbote aufgestellt werden. Wir können über alles reden. Und man wird immer so häufig in diese ideologische Ecke gedrückt, wenn ich jetzt sage, Flüchtlingen Geld abnehmen ist ein schlechter Plan. Dann tue ich das, weil ich mir das natürlich auch überlegt habe. Ja, ich habe darüber nachgedacht, was würde das alles bedeuten? Und die Form der Bürokratie, die wir bauen würden, zum Beispiel Polizei, die Flüchtlinge durchsucht, Polizei, die jeden Winkel der Tasche durchsucht, um die 300 Euro, die da vielleicht noch dabei sind, abzunehmen. Das dann zu quittieren, alles vorzubehalten und dann irgendwann im Zweifel wieder zurückzugeben. Glaube ich, sind wir gar nicht in der Lage, momentan zu tun. Und dann sage ich natürlich zu diesem Vorschlag auch, ich finde ihn schlecht. Aus den Gründen und natürlich auch, weil ich denke, das bisschen Geld, das die Menschen durch Glück irgendwie noch bei sich behalten konnten, können wir ihn nicht abnehmen. Sie haben alles verloren, ja. Und die Menschen kommen mit dem Smartphone hierher, weil sie ein ähnliches Leben hatten vorher, wie wir, ja. Mhm. Nicht, weil sie in Reichtum schwelgen. Und das muss man den Leuten auch erklären und dann auch darum ja, ringen, dass das nicht der richtige Weg ist. Es gibt andere Möglichkeiten, ja, das Bundesamt. Die Asylverfahren zum Beispiel, die wir haben, sind unglaublich bürokratisch und lang. Da kann man an ganz, ganz vielen Stellen sparen, haben wir auch Zeit einsparen, haben wir auch Vorschläge gemacht. Und das wünsche ich mir sozusagen. Erstmal zu gucken, was können wir in der Bürokratie auflösen, bevor wir sozusagen an die Rechte dieser Menschen gehen, die hierher kommen.
Du hast gerade gesagt, man kann über alles reden. Ich habe so den Eindruck, dass das jetzt auch in dieser ganzen Debatte um, weiß ich nicht, Köln Hauptbahnhof, was danach mit den Medien passiert ist oder nicht passiert ist und so, da gibt es ja eine große Debatte gerade drum auch. Und du hast gesagt, man kann über alles reden. Ist das nicht aber auch so ein bisschen Teil des Problems, dass durch diese, habe ich den Eindruck, Verextremisierung der verschiedenen Positionen, dass genau dieses über alles reden und in der Mitte und vielleicht auch mal akzeptieren, okay, du hast da einen Punkt, da sehe ich aber eine andere Lösung für als du oder so, dass das gerade so ein bisschen verschwunden ist? Ich habe so den Eindruck, also speziell natürlich durch meine Affinität in Online-Communities mich zu äußern oder zu debattieren oder mich auch rauszuhalten absichtlich, weil ich es manchmal sinnlos finde, dass es ganz, ganz schwierig ist zu sagen, okay, vielleicht müssen wir bestimmte Sachen doch mal nochmal anders nachdenken oder so, weil man so den Eindruck hat, man kriegt sofort die falschen Leute auf seine Seite, die das dann ausnutzen und so. Wie ist das bei dir, wie ist das bei euch, wenn ihr debattiert? Hast du auch den Eindruck, dass es da so, ja, Diskussionshemmschwellen gibt? Oder ist es tatsächlich so, es kommt hier alles auf den Tisch und wir reden über alles sachlich?
Naja, da Medien ja auch sehr fies mit einem sein können, wenn man es vielleicht nicht auf den Punkt politisch korrekt ausdrückt, glaube ich, gibt es schon auch bei Politikern eine Hemmschwelle. Und ich gebe das auch ganz ehrlich zu, gerade nach Köln, mir fiel es auch schwer, dazu Interviews zu geben. Auf der einen Seite sozusagen das Maßvolle zu halten, trotzdem anzuerkennen, dass wir es mit einer bestimmten Gruppe von Leuten zu tun hatten. Und dass wir aber auf der anderen Seite auch eine totale, einen total unflätigen und also auch echt beleidigenden Umgang mit dem Thema Sexismus und Gewalt gegen Frauen hatten. Ja, das ist ja wieder die andere Seite dann, die zum Vorschein kam.
Ja, da kommen mindestens drei Themen zusammen, die echt auch ganz schwierig.
Ja, und dann wird es natürlich für die Politik auch schwierig. Ne? Wir müssen natürlich auch versuchen, das nach außen relativ einfach irgendwie darzustellen. Und wir lernen natürlich in der jetzigen Situation, dass viele Themen gar nicht leicht darzustellen sind, sondern abgewogen werden müssen, um großen Schaden auch zu verhindern, ohne dabei eben Dinge totzuschweigen. Ja? Und das ist ein ganz, ganz großer Balanceakt. Und das ist dann sozusagen die hohe Kunst der Politik, das zu versuchen.
Kriegst du so Coachings eigentlich? Was Sprache angeht?
Ich habe es bisher immer verweigert, weil ich schon Menschen in so Coachings reingehen sehen habe und komisch wieder rauskommen sehen habe. Deshalb habe ich so ein bisschen Angst davor, aber ich erkenne durchaus Defizite, ja. Ich rede viel zu schnell zum Beispiel in Reden im Bundestag
auch. Ich kann dir folgen.
Also. Ja, das sind, ne, das finden manche Leute auch echt extrem unangenehm, manche finden es gerade gut. Und ich denke irgendwie so, dass Coachings schon auch ein bisschen dazu führen, dass man sich verbiegt beziehungsweise nicht mehr intuitiv handelt, sondern sehr darüber nachdenkt.
Oder anders gefragt, bist du schon mal auf die Nase gefallen wegen etwas, das du gesagt hast und was anders gemeint war oder was du anders hättest sagen sollen?
Nee, das also nicht in einem großen Maße. Also dass Leute dann gesagt haben, Mensch, da hast du jetzt das vergessen oder das war jetzt irgendwie ein bisschen unsauber, das Jahr, aber jetzt, dass mir so ein großer Flop passiert ist. Oder ich habe es verdrängt, aber fällt mir momentan nicht ein.
An der Stelle ist Verdrängung, glaube ich, das Beste. Das ist immer gut. Wir hören noch einen Song, den du dir gewünscht hast, nämlich Ayo mit Only You.
Momentan ist die Flüchtlingspolitik in aller Munde. Bei ihr stand sie schon immer ganz oben auf der Agenda. Noch während des Studiums wird ihr Engagement zum Beruf. Als Sprecherin der Grünen für Flüchtlingspolitik und Strategien gegen Rechtsextremismus im Landtag von Schleswig-Holstein. Dafür organisiert sie auch schon mal parteiübergreifende Bündnisse, zum Beispiel 2012, um den Einzug einer NPD-Tarnliste ins Kieler Rathaus zu verhindern. Mittlerweile verfolgt sie ihr Steckenpferd auf Bundesebene und im Europarat in Straßburg. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick, Luise Amtsberg von den Grünen.
Luise, was gerade auch sehr viel diskutiert wird, neben vielen, vielen, vielen anderen Themen im Zusammenhang mit Flüchtlingen, mit Migration, ist ja die Frage nach Obergrenzen. Ich, so als Laie, lese ich mir das immer durch und oder höre mir das an im Radio oder im Fernsehen und frage mich dann immer, wie soll das in der Praxis funktionieren? Stehen dann da Leute mit so Klickern, wie so bei so Verkehrskontrollen und sagen, ja, junger Mann, Sie können noch rein, Ihre Frau muss draußen bleiben, weil die Grenze ist erreicht oder so. Wirklich, wie soll das gehen?
Gute Frage, ich weiß es nicht. Ich habe es auch mehrfach schon gefragt. Im Prinzip kann man es nur machen, indem man Zäune hochzieht, tatsächlich Grenzen dicht macht und dann entweder ab einem bestimmten Punkt sagt, jetzt nehmen wir niemanden auf oder eben über Kontingente arbeitet. Also Leute schon direkt sozusagen nach Deutschland holt bis zu einem bestimmten Grad und sonst auf dem Fußwege sozusagen niemanden mehr reinlässt. Das ist natürlich ein irrer Plan, ja. Und wer Obergrenzen fordert, der muss erstmal das Grundgesetz ändern, das Grundrecht auf Asyl, das ja keine Grenze kennt. Und das ist spannend, ja. Ich glaube, dass da eine ganz schöne Nebelkerze verzündet wird, weil was, glaube ich, doch alle nicht wollen, ist, dass Schengen fällt in Europa und wir wieder Grenzen überall haben. Jetzt haben die Österreicher eingeführt, Dänemark kontrolliert noch 20 Tage. Das sind noch keine festen Grenzen, aber zumindest Kontrollen. Und das müssen die natürlich beantworten, ja, die Leute, die das fordern. Das kann ich nicht tun, weil ich sehe nicht, wie es gehen soll. Also da habe ich dieselbe Skepsis wie du.
Das ist auch ganz schön nervig, oder? Wenn einzelne Länder so ausscheren und sagen, nee, wir machen das jetzt aber anders und dann setzen da wahrscheinlich politische Prozesse ein. Dann muss wahrscheinlich, weiß ich nicht, wie das dann genau funktioniert, weiß ich nicht. Aber die werden dann wahrscheinlich sozusagen vorgeladen und müssen sich rechtfertigen. Dann wird das geprüft und das. Und damit wird wieder ein ganzer Amtsapparat beschäftigt, der eigentlich mit anderen Sachen zu tun hätte. Ist es nicht auch ärgerlich, wenn man hier in Deutschland sitzt und sagt, okay, ganz vieles läuft okay wenigstens und die umliegenden Länder oder einige der umliegenden Länder sagen einfach, nee, bei uns hier kommt gar keiner rein, da machen wir nicht mit.
Ja, ich meine, es ist natürlich interessant, dass Europa, wenn es um Wirtschaft geht, irgendwie den Wunsch zum Zusammenhalt verspürt ohne Ende, ja, und wenn es dann schwierig wird, ausschert, ja, oder nicht mehr mit einer Stimme spricht. Das ist bedauerlich, die Entwicklung, die da in den letzten Wochen, Monate stattgefunden haben. Hängt natürlich auch mit der innenpolitischen Situation in vielen Ländern zusammen, ja, rechtspopulistische Regierungen, die an Zulauf gewinnen. Wir kriegen das Problem, ja, also der schlechten Versorgung und Aufnahme von Flüchtlingen in Europa, nur geregelt, wenn wir zusammenarbeiten, davon bin ich überzeugt. Und dann kann das am Ende des Tages auch sein, dass Deutschland mehr aufnimmt als alle anderen, prozentual oder wie auch immer, ja. Aber man muss sozusagen, ja, die symbolischen 400 Flüchtlinge, die müssen dann auch in Polen aufgenommen werden, ja. Das wird nicht der große Wurf sein, aber man wird dann wenigstens zusammenstehen und weiter an gemeinsamen Lösungen arbeiten. Und das ist das, was ich gerade ein bisschen in Gefahr sehe, ja, dass wir noch nicht mehr zu diesem Punkt kommen. Und ja, nervig, ich finde es arg beängstigend, muss ich sagen, weil dieses Europa, ich meine, wir alle kennen das irgendwie fast nur noch grenzfrei, ja, und es ist ja auch ein Garant für Stabilität und Sicherheit und auch Frieden.
Warum macht man die Grenzen nicht einfach auf?
Auf in Europa nach außen oder wie?
Alles.
Ja, gut, das wäre eine wunderschöne Vorstellung zu sagen, man hat keine Grenzen mehr. Ich glaube,
naja, aber wirklich mal, also das klingt so ein bisschen naiv, ich meine es aber gar nicht naiv, weil die Menschen kommen ja sowieso. Wir machen ihnen das irre schwer, wenn sie diesen Weg dann auch noch übers Mittelmeer in den schlimmsten Fällen und dabei wirklich ihr Leben riskieren. Und warum sagt man nicht, also wie du vorhin schon selber gesagt hast, das sind ja zum Beispiel, mal ganz blöd, warum können die nicht einfach herfliegen?
Ja, das ist natürlich das Absurde. Ich meine, wir sind jetzt schon an so einem Punkt, ne, wenn wir sagen, die kommen ja eh so, das ist ja was, was viele andere verhindern wollen. Ja, deshalb, ich würde auch sagen, ja, natürlich. Und eigentlich durften wir nicht erst anfangen mit Auffangzentren irgendwie an der Außengrenze Europas, sondern schon in den Nachbarstaaten der Krisenregion, sprich Libanon, Jordanien. Es gibt ja von der UN ein Programm, das nennt sich Resettlement-Programm. Und über dieses Programm kann man auch Menschen auf sicherem Wege nach Deutschland holen. Mhm. Die Kontingente sind aber wahnsinnig klein. Die Staaten wollen diesen Weg nicht, weil sie damit natürlich irgendwie auch so eine Grenze aufmachen würden. Und auch da würde dann ja ein Auswahlprozess stattfinden. Und die Menschen, die da nicht reinkommen würden in so ein Programm, würden sich ja trotzdem auf diesen Weg machen. Aber man würde natürlich viele Menschen davor schützen, diese gefährliche Überfahrt zu machen. Davon bin ich eine große Verfechterin, ja. Vor allen Dingen, wenn die Union ja immer auch sagt, wir wollen unbedingt wissen, wer hier im Land ist, wäre das eigentlich der logischste Weg, ja. Frauen, Kinder, Schutzbedürftige.
Würde ich auch denken.
Über diesen Weg herzuholen auf sicherem Wege und dann weiß man auch ganz genau, wer hier ist.
Zumal es ja, ich weiß gar nicht wie lange, es gab doch früher auch die Möglichkeit, dass man Asyl schon in seinem Heimatland beantragt oder in einem anderen Land auf jeden Fall als dem Land, in das Zielland. Mhm. So. Wer hat denn das eigentlich abgeschafft?
Boah, weiß ich nicht, aber ich denke mal, das wird also alles sozusagen, also diese ganze Debatte um Dublin und wie sich das alles so verhält, ist ja in den 90er Jahren alles entstanden, als ja auch viele Flüchtlinge sich in Europa bewegten. Und damals war es noch so, dass man nach Europa kam und dann hat man sich ein Land gesucht, das irgendwie bereit war, einem Asyl zu geben. Und das fanden wir auch nicht gut. Wir, meine ich, die Menschenrechtler, die Menschenrechtsszene, weil das war so ein bisschen so, ja, Refugees in Orbit. Also die waren in Europa und hatten nirgendwo ein verbrieftes Recht sozusagen, mussten sich sozusagen ein Land suchen, das ihnen Asyl gibt. Mhm. Und das wurde ja eigentlich, also dadurch wurde sozusagen eine Debatte in Gang gesetzt, die letzten Endes in Dublin mündete. Also der Staat, wo man zuerst Fuß hinsetzt, ist dann auch zuständig fürs Asylverfahren. Mhm. Was natürlich zu dieser großen Unwucht geführt hat, dass jetzt eigentlich nur Griechenland und Italien mit dieser Hauptaufgabe betraut sind und der Rest sich erstmal einen schlanken Fuß gemacht hat. Und die Situation in Deutschland, die ist ja nur so, weil die entsprechenden Staaten eben gesagt haben, das ist doch nicht fair. Ja, dann lassen wir die Grenzen halt auf und dann geht nach Deutschland und lasst euch da registrieren. So, das heißt, wir strugglen die ganze Zeit um dieses, wer ist eigentlich zuständig, statt einmal zu sagen, ja, wir alle sind's halt. Europa ist zuständig. Und wir müssen einen gemeinsamen Verteilschlüssel finden, eine Möglichkeit, wie alle Staaten sich nach ihrem Können, ja, also nicht überfrachtet, sondern so viel wie jeder kann, einbringen muss. So, und dass Großbritannien nicht in der Lage ist, noch mehr Menschen aufzunehmen, kann man einfach nicht glauben, will man auch nicht glauben, sollte man auch nicht glauben, ja. Also deshalb muss man an diesen Punkt kommen. Und diejenigen, die jetzt natürlich fragen, naja, ist das überhaupt noch realistisch? Den kann ich nur antworten, let's try harder. Aber es ist natürlich, es ist tatsächlich ziemlich viel Zeit verschwendet worden und hat dazu geführt, dass ziemlich viele nationale Egoismen jetzt sozusagen den Vorrang haben, ja. Und die Staaten für sich selbst entscheiden, was sie machen. Also wir sprechen nicht in Europa mit einer Stimme derzeit und das ist ganz schlecht.
Glaubst du, dass Europa daran zerbrechen kann?
Kann ja, aber wie gesagt, ich bin noch nicht an dem Punkt zu sagen, ich gebe auf. Also ich sehe Deutschland schon in der Verantwortung, da noch härter zu versuchen und mehr auf die Regierung zuzugehen. In der Eurokrise hat es geklappt, ja, am Ende zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen. Ich würde mir wünschen, dass es bei den Menschenrechten mit derselben Werf passiert sozusagen.
Ihr könnt ja Luise nicht sehen, aber was ich wirklich bewundere, ist, dass man spürt und sieht, dass du... Ist mir persönlich so als alter Griesgram, was man mir auch immer nicht so zutraut.
Das sehe ich jetzt auch nicht so.
Aber ich wirklich, also ich gucke mir das an, natürlich genau wie viele andere Menschen und sitze immer davor und mecker rum irgendwie und so, aber ich war durchdrehen in der Politik. Ich war echt diese langsamen Mühlen und so, die sind alle an bestimmten Stellen auch ganz berechtigt, weil es falsch wäre, Politik von einem Tag auf den anderen zu machen. Ich weiß das alles. Aber speziell in Notsituationen, wie wir sie haben, finde ich das schon irre, dass da nicht dann wirklich einfach so eine Situation einsetzt, die eigentlich ein Krisenstab ist, dass man Experten und Expertinnen zusammenholt, unter Umständen vielleicht auch, wenn wir jetzt hier gerade McKinsey-Mitarbeiter sitzen, der für Lageso erstmal übergangsweise zuständig ist. Und ich habe einen Moment gehabt, wo ich dachte, vielleicht ist das auch eine gute Idee. Mhm. Also dass man eben nicht so ein Papierbürokraten Menschen dahin holt, sondern jemanden, der vielleicht gewohnt ist, aus der Beratung von großen Unternehmen zu sagen, okay, wir brauchen hier eine Lösung und die brauchen wir innerhalb von so und so vielen Wochen oder Tagen und so. Mhm. Ich kenne den jetzt überhaupt nicht, ich habe auch nichts über den gelesen groß, aber vielleicht das ist eine gute Idee.
Also viel, viel mehr falsch machen kann man nicht, insofern hat er eine Chance verdient, denke ich.
Ja, ich bin wirklich sehr gespannt. Eigentlich wollte ich aber was total anderes fragen. Egal, fällt mir gleich wieder ein.
Habe ich noch die Chance, den Kaffeekanne-Song zu erklären?
Ja, solltest du vielleicht tun. Wir hören jetzt nämlich ein Kinderlied.
Okay.
Wir verjüngern unsere Zielgruppe mal eben um, weiß ich nicht, 20 Jahre oder so. Ja, sag mal was, Frederik Wahle.
Ja, ich will ihn nur nicht unkommentiert stehen lassen, weil sonst verstehen das manche vielleicht ja nicht. Aber wenn man junge Mutter ist, und das bin ich, dann fängt man natürlich auch an, Kinderlieder zu hören. Und ich muss ehrlich sagen, ganz so schlecht sind sie gar nicht. Also mich steckt es manchmal an und das ist ein Song, der zu einem Sonntagmorgen noch passt.
Ich mach dir nachher eine Liste mit ganz vielen schlechten. Aber Luise, was gerade auch sehr viel diskutiert wird, neben vielen, vielen, vielen anderen Themen im Zusammenhang mit Flüchtlingen, mit Migration, ist ja die Frage nach Obergrenzen. Ich, so als Laie, lese ich mir das immer durch und oder höre mir das an im Radio oder im Fernsehen und frage mich dann immer, wie soll das in der Praxis funktionieren? Stehen dann da Leute mit so Klickern, wie so bei so Verkehrskontrollen und sagen, ja, junger Mann, Sie können noch rein, Ihre Frau muss draußen bleiben, weil die Grenze ist erreicht oder so. Wirklich, wie soll das gehen?
Gute Frage, ich weiß es nicht. Ich habe es auch mehrfach schon gefragt. Im Prinzip kann man es nur machen, indem man Zäune hochzieht, tatsächlich Grenzen dicht macht und dann entweder ab einem bestimmten Punkt sagt, jetzt nehmen wir niemanden auf oder eben über Kontingente arbeitet. Also Leute schon direkt sozusagen nach Deutschland holt bis zu einem bestimmten Grad und sonst auf dem Fußwege sozusagen niemanden mehr reinlässt. Das ist natürlich ein irrer Plan, ja. Und wer Obergrenzen fordert, der muss erstmal das Grundgesetz ändern, das Grundrecht auf Asyl, das ja keine Grenze kennt. Und das ist spannend, ja. Ich glaube, dass da eine ganz schöne Nebelkerze verzündet wird, weil was, glaube ich, doch alle nicht wollen, ist, dass Schengen fällt in Europa und wir wieder Grenzen überall haben. Jetzt haben die Österreicher eingeführt, Dänemark kontrolliert noch 20 Tage. Das sind noch keine festen Grenzen, aber zumindest Kontrollen. Und das müssen die natürlich beantworten, ja, die Leute, die das fordern. Das kann ich nicht tun, weil ich sehe nicht, wie es gehen soll. Also da habe ich dieselbe Skepsis wie du.
Das ist auch ganz schön nervig, oder? Wenn einzelne Länder so ausscheren und sagen, nee, wir machen das jetzt aber anders und dann setzen da wahrscheinlich politische Prozesse ein, dann muss wahrscheinlich, weiß ich nicht, wie das dann genau funktioniert, weiß ich nicht, aber die werden dann wahrscheinlich sozusagen vorgeladen und müssen sich rechtfertigen, dann wird das geprüft und das und damit wird wieder ein ganzer Amtsapparat beschäftigt, der eigentlich mit anderen Sachen zu tun hätte. Ist es nicht auch ärgerlich, wenn man hier in Deutschland sitzt und sagt, okay, ganz vieles läuft okay wenigstens und die umliegenden Länder oder einige der umliegenden Länder sagen einfach, nur bei uns hier kommt gar keiner rein, da machen wir nicht mit.
Ja, ich meine, es ist natürlich interessant, dass Europa, wenn es um Wirtschaft geht, irgendwie den Wunsch zum Zusammenhalt verspürt ohne Ende, ja, und wenn es dann schwierig wird, ausschert, ja, oder nicht mehr mit einer Stimme spricht. Das ist bedauerlich, die Entwicklung, die da in den letzten Wochen, Monate stattgefunden haben. Hängt natürlich auch mit der innenpolitischen Situation in vielen Ländern zusammen, ja, rechtspopulistische Regierungen, die an Zulauf gewinnen. Wir kriegen das Problem, ja, also der schlechten Versorgung und Aufnahme von Flüchtlingen in Europa, nur geregelt, wenn wir zusammenarbeiten, davon bin ich überzeugt. Und dann kann das am Ende des Tages auch sein, dass Deutschland mehr aufnimmt als alle anderen, prozentual oder wie auch immer, ja. Aber man muss sozusagen, ja, die symbolischen 400 Flüchtlinge, die müssen dann auch in Polen aufgenommen werden, ja. Das wird nicht der große Wurf sein, aber man wird dann wenigstens zusammenstehen und weiter an gemeinsamen Lösungen arbeiten. Und das ist das, was ich gerade ein bisschen in Gefahr sehe, ja, dass wir noch nicht mehr zu diesem Punkt kommen. Und ja, nervig, ich finde es arg beängstigend, muss ich sagen, weil dieses Europa, ich meine, wir alle kennen das irgendwie fast nur noch grenzfrei, ja, und es ist ja auch ein Garant für Stabilität und Sicherheit und auch Frieden.
Warum macht man die Grenze nicht einfach auf?
Auf in Europa nach außen oder wie?
Alles.
Ja, gut, das wäre eine wunderschöne Vorstellung zu sagen, man hat keine Grenzen mehr. Ich glaube,
naja, aber wirklich mal, also das klingt so ein bisschen naiv, ich meine es aber gar nicht naiv, weil die Menschen kommen ja sowieso. Wir machen ihnen das irre schwer, wenn sie diesen Weg dann auch noch übers Mittelmeer in den schlimmsten Fällen und dabei wirklich ihr Leben riskieren. Und warum sagt man nicht, also wie du vorhin schon selber gesagt hast, das sind ja zum Beispiel, mal ganz blöd, warum können die nicht einfach herfliegen?
Das ist natürlich das Absurde. Ich meine, wir sind jetzt schon an so einem Punkt, wenn wir sagen, die kommen ja eh so. Das ist ja was viele andere verhindern wollen, ja. Deshalb, ich würde auch sagen, ja, natürlich. Und eigentlich dürften wir nicht erst anfangen mit Auffangzentren irgendwie an der Außengrenze Europas, sondern schon in den Nachbarstaaten der Krisenregion, sprich Libanon, Jordanien. Es gibt ja von der UN ein Programm, das nennt sich Resettlement-Programm. Und über dieses Programm kann man auch Menschen auf sicherem Wege nach Deutschland holen. Die Kontingente sind aber wahnsinnig klein. Die Staaten wollen diesen Weg nicht, weil sie damit natürlich irgendwie auch so eine Grenze aufmachen würden. Und auch da würde dann ja ein Auswahlprozess stattfinden und die Menschen, die da nicht reinkommen würden in so ein Programm, würden sich ja trotzdem auf diesen Weg machen. Aber man würde natürlich viele Menschen davor schützen, diese gefährliche Überfahrt zu machen. Davon bin ich eine große Verfechterin, ja. Vor allen Dingen, wenn die Union ja immer auch sagt, wir wollen unbedingt wissen, wer hier im Land ist, wäre das eigentlich der logischste Weg, ja. Frauen, Kinder, Schutzbedürftige.
Würde ich auch denken.
Über diesen Weg herzuholen auf sicherem Wege und dann weiß man auch ganz genau, wer hier ist.
Zumal es ja, ich weiß gar nicht wie lange, es gab doch früher auch die Möglichkeit, dass man Asyl schon in seinem Heimatland beantragt oder in einem anderen Land auf jeden Fall als dem Land, in das Zielland. So. Wer hat denn das eigentlich abgeschafft?
Boah, weiß ich nicht, aber ich denke mal, das wird also alles sozusagen, also diese ganze Debatte um Dublin und wie sich das alles so verhält, ist ja in den 90er Jahren alles entstanden, als ja auch viele Flüchtlinge sich in Europa bewegten. Und damals war es noch so, dass man nach Europa kam und dann hat man sich ein Land gesucht, das irgendwie bereit war, einem Asyl zu geben. Und das fanden wir auch nicht gut. Wir, meine ich, die Menschenrechtler, die Menschenrechtsszene, weil das war so ein bisschen so, ja, Refugees in Orbit. Also die waren in Europa und hatten nirgendwo ein verbrieftes Recht sozusagen, mussten sich sozusagen ein Land suchen, das ihnen Asyl gibt. Und das wurde ja eigentlich, also dadurch wurde sozusagen eine Debatte in Gang gesetzt, die letzten Endes in Dublin mündete. Also der Staat, wo man zuerst Fuß hinsetzt, ist dann auch zuständig fürs Asylverfahren. Was natürlich zu dieser großen Unwucht geführt hat, dass jetzt eigentlich nur Griechenland und Italien mit dieser Hauptaufgabe betraut sind und der Rest sich erstmal einen schlanken Fuß gemacht hat. Und die Situation in Deutschland, die ist ja nur so, weil die entsprechenden Staaten eben gesagt haben, das ist doch nicht fair. Ja, dann lassen wir die Grenzen halt auf und dann geht nach Deutschland und lasst euch da registrieren. So, das heißt, wir strugglen die ganze Zeit um dieses, wer ist eigentlich zuständig, statt einmal zu sagen, ja, wir alle sind es halt. Europa ist zuständig. Und wir müssen einen gemeinsamen Verteilschlüssel finden, eine Möglichkeit, wie alle Staaten sich nach ihrem Können, ja, also nicht überfrachtet, sondern so viel wie jeder kann, einbringen muss. So, und dass Großbritannien nicht in der Lage ist, noch mehr Menschen aufzunehmen, kann man einfach nicht glauben, will man auch nicht glauben, sollte man auch nicht glauben, ja. Also deshalb muss man an diesen Punkt kommen. Und diejenigen, die jetzt natürlich fragen, naja, ist das überhaupt noch realistisch? Den kann ich nur antworten, let's try harder. Aber es ist natürlich, tatsächlich ziemlich viel Zeit verschwendet worden und hat dazu geführt, dass ziemlich viele nationale Egoismen jetzt sozusagen den Vorrang haben, ja. Und die Staaten für sich selbst entscheiden, was sie machen. Also wir sprechen nicht in Europa mit einer Stimme derzeit und das ist ganz schlecht.
Glaubst du, dass Europa daran zerbrechen kann?
Kann ja, aber wie gesagt, ich bin noch nicht an dem Punkt zu sagen, ich gebe auf. Also ich sehe Deutschland schon in der Verantwortung, da noch härter zu versuchen und mehr auf die Regierung zuzugehen. In der Eurokrise hat es geklappt, ja, am Ende zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen. Ich würde mir wünschen, dass es bei den Menschenrechten mit derselben Werf passiert sozusagen.
Ihr könnt ja Luise nicht sehen, aber was ich wirklich bewundere, ist, dass man spürt und sieht, dass du. Ist mir persönlich so als alter Griesgram, was man mir auch immer nicht so zutraut.
Das sehe ich jetzt auch nicht so.
Ich gucke mir das an, natürlich genau wie viele andere Menschen und sitze immer davor und mecker rum irgendwie und so, aber ich war durchdrehen in der Politik. Ich war echt diese langsamen Mühlen und so, die sind alle an bestimmten Stellen auch ganz berechtigt, weil es falsch wäre, Politik von einem Tag auf den anderen zu machen. Ich weiß das alles. Aber speziell in Notsituationen, wie wir sie haben, finde ich das schon irre, dass da nicht dann wirklich einfach so eine Situation einsetzt, die eigentlich ein Krisenstab ist, dass man Experten und Expertinnen zusammenholt, unter Umständen vielleicht auch, wenn wir jetzt hier gerade McKinsey-Mitarbeiter sitzen, der für Lageso erstmal übergangsweise zuständig ist. Und ich habe einen Moment gehabt, wo ich dachte, vielleicht ist das auch eine gute Idee. Also, dass man eben nicht so ein Papierbürokraten Menschen dahin holt, sondern jemanden, der vielleicht gewohnt ist, aus der Beratung von großen Unternehmen zu sagen, okay, wir brauchen hier eine Lösung und die brauchen wir innerhalb von so und so vielen Wochen oder Tagen und so. Ich kenne den jetzt überhaupt nicht, habe auch nichts über den gelesen groß, aber vielleicht das ist eine gute Idee.
Also viel, viel mehr falsch machen kann man nicht, insofern hat er eine Chance verdient, denke ich.
Ja, ich bin wirklich sehr gespannt. Eigentlich wollte ich aber was total anderes fragen. Egal, fällt mir gleich wieder ein.
Habe ich noch die Chance, den Kaffeekanne-Song zu erklären?
Ja, solltest du vielleicht gespielt? Tun. Wir hören jetzt nämlich ein Kinderlied.
Okay.
Wir verjüngern unsere Zielgruppe mal eben um, weiß ich nicht, 20 Jahre oder so. Ja, sag mal was, Friedrich Wahle.
Ja, ich will ihn nur nicht unkommentiert stehen lassen, weil sonst verstehen das manche vielleicht ja nicht. Aber wenn man junge Mutter ist, und das bin ich, dann fängt man natürlich auch an, Kinderlieder zu hören. Und ich muss ehrlich sagen, ganz so schlecht sind sie gar nicht. Also mich steckt es manchmal an und das ist ein Song, der zu einem Sonntagmorgen noch passt.
Ich mache dir nachher eine Liste mit ganz vielen schlechten. Aber Luise Amtsberg ist zu Gast im Studio und wir reden über ihre Haltung zur Frage, wie Integration richtig funktionieren kann und wie, ich will immer so Wörter ist inzwischen echt schwierig. Ne? Ich wollte zum Beispiel gerade absichtlich nicht Flüchtlingskrise sagen, weil es auch so ein fieses Wort ist. Naja, ihr habt ja gehört, ja,
kann man,
worüber wir reden.
Kann man machen.
Ja, mach mal, ich glaube, man kann in Wirklichkeit ganz viel machen, auch was Sprache angeht, wenn man sich nicht immer darauf konzentrieren würde, jeden anzukacken, weil er vielleicht ein Wort gesagt hat, was nicht ganz
so... Oh ja, das habe ich jetzt auch gerade immer mit Asylanten. Ich treffe Helfer im Flüchtlingsbereich und die sagen dann so, ja Mensch, und irgendjemand muss sich doch um die Asylanten kümmern. Und es setzt immer so ein kleiner Widerstand bei mir ein und dann denke ich immer so, hey, jetzt komm sie mal runter.
Meint,
ja.
Sie oder er meint, aber
ja, es ist überhaupt nichts. Und dieses, also sich daran jetzt aufzuhalten und dann irgendwelche Leute zu belehren, ja, die mit einer guten Haltung dabei sind, aber... das ist in dem Bereich echt krass manchmal.
Es ist eine schwierige Mischung, also weil natürlich ist Sprache enorm wichtig, also auch in der ganzen Gender-Debatte und so finde ich, also bis zu einem ganz bestimmten Punkt ist es völlig richtig, über Sprache zu reden und enorm wichtig, weil das darüber läuft es, auch Bewusstsein und so. Und über die Sprache lässt sich wiederum das Bewusstsein der Gesellschaft so ein bisschen lenken, bin ich total sicher. Aber es gibt auch Punkte, wo ich sage, boah, das funktioniert nicht mehr mit mir.
Also, ja, oder ist auch einfach jetzt gerade mal nicht so wichtig.
Oder so, ja. Und da können wir ja vielleicht im halben Jahr nochmal weiter drüber
genau. reden. Also.
Aber jeder hat ja auch so seine Lieblingsthemen und dann schießt sich das da irgendwo ein. Sag mal, warum schaffen es die Grünen, Bündnis 90 Grüne eigentlich nicht mehr Prozent zu kriegen?
Ja, die Frage stelle ich mir schon seit langem. Weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Ich glaube, also, es ist so ein bisschen eine Mischung aus unserem vergangenen Bundestagswahlkampf, ne, würde ich sagen, so die Steuerdebatte, Verbotspartei, was da alles irgendwie noch so durch den Raum waberte. Und also es gab halt mal eine Euphorie nach Fukushima, die hat uns, gebe ich auch zu einem kleinen Höhenflug veranlasst. Ja, jetzt wird alles besser, jetzt kommen wir in richtig stabile Fahrwasser. So war es halt nicht. Ne? Und deshalb ist es schon auch noch wichtig, also auch für mich so, jetzt auch gerade im Hinblick auf die Flüchtlingssituation und den Umgang damit. Ja, klar, können sich die Mehrheitsverhältnisse in Deutschland ganz, ganz schnell ändern. Und dann reden wir hier nicht über 10%, sondern vielleicht über 6, ja. Das muss man irgendwie immer mitberechnen. Das macht Politik aber auch spannend, ja. Und deshalb ist man eben nicht so ein Automatismus da drin, sondern man muss halt auch kämpfen um Mehrheiten.
Ach, spannend. Und man will doch...
Doch, ist voll spannend, wirklich.
aber nein, und ich möchte aber auch noch kurz dazu sagen,
weil das wirklich... also, ich meine... Wir hatten eine Bundestagswahl, glaube ich, da waren wir mal über 10% oder bei 12% oder so. Ich bin ganz schlecht im Zahlen, aber
das war ja. 1800.
Und ansonsten sind wir immer mit unseren 8 bis 10% da unterwegs gewesen. Und jetzt sagen immer alle, warum kriegt ihr denn nur 10%? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir 10% kriegen, dann bedanke ich mich herzlich bei den Wählerinnen und Wählern, weil das ist für mich ein solides, schönes Ergebnis ist. Also
ich
mehr
finde
kann
nicht.
Immer. Also
ich finde nicht. Ich finde als Partei, die sich lange vor vielen irgendwie auf eine Bürgerrechtsseite gestellt hat, auf eine Menschenrechtsseite, die lange vor allen die Themen Umwelt auf dem Plan hatte.
Ja, dass das nicht gerecht ist.
Nein, das ist einfach, und ich will damit überhaupt nicht sagen, ihr habt ja auch viel Kacke gebaut, so, sagen wir mal ehrlich. Und aber das macht ja jede Partei und so, und man hofft ja, dass da Lernprozesse dann entstehen und so weiter. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich geht mir mit der SPD ja genauso. Die könnte ich nur hauen, links und rechts, weil ich denke, so im Moment müsste es doch eigentlich so einfach sein, klare Haltung und klare Stellung zu beziehen und sich damit eigentlich ins Gespräch in der Gesellschaft zu bringen. Aber nein, ich finde wirklich, für Bündnis 90 Grüne 10% reichen nicht. Punkt. Also wenn ich dann sehe, dass irgendwie so eine Pappnasenpartei wie die AfD irgendwie langsam schon in manchen Umfragen da steht, dann frage ich mich wirklich, das kann einfach nicht sein. Also mich persönlich, wenn ich jetzt Mitglied bei euch wäre, dann würde mich das wahnsinnig ärgern.
Ja, also ich kann auch nicht sagen, dass ich nicht gerne mehr hätte oder auch nicht für mehr kämpfe. Aber es ist trotzdem immer so ein bisschen so diese Haltung, Mensch, ihr kackt da voll ab irgendwie. Das ist natürlich irgendwie nicht so. Also zahlenmäßig, ne? Und ich bin über so ein Ergebnis auf jeden Fall. Das bedeutet, man ist im Bundestag, man kann Politik mitgestalten, man kann vielleicht sogar eine Regierung mitgestalten. Also es ist nichts. Aber natürlich, es kann immer mehr sein. Und dass wir natürlich mehr verdient haben, ist doch ganz klar.
Das ist ja logisch, ja. Selbst die CDU wahrscheinlich sagen. Wobei die haben auch nicht mehr so viel, wenn wir ehrlich sind.
Ja.
Das ist ja nochmal so eine andere Geschichte, finde ich, dass wenn man sich die einzelnen Ergebnisse anguckt und dann mal umrechnet, wer wählt denn überhaupt, beziehungsweise wie viele Leute wählen denn und das dann mal in Zahlen ausrechnet, dann denkt man wird echt von Minderheiten regiert.
Mhm.
Ist echt so.
Ja.
Und dann sind ja 10% auch nochmal zu wenig. Egal. Ab wie vielen Jahren sollte man wählen dürfen, findest du?
Also ich finde, ja, wir haben so ein bisschen die Debatte zwischen 14 und 16. Ich finde auf jeden Fall Kommunalwahl 16 Jahre ist ja schon so. Finde ich, kann man auch gut zur Bundestagswahl machen, weil je früher man sozusagen Menschen auch beteiligt an der Entscheidung, umso besser. Und ich sehe schon Menschen mit 16 durchaus sozusagen in der Lage, mündig genug, um so eine Entscheidung auch zu treffen. Also 16 fände ich gut und dann kann man mal weiter gucken. Ist ja auch ein bisschen so eine Sache, man muss ja auch lernen mit dieser Wähler- oder mit dieser Bürgerpflicht, die man ja irgendwie hat, ja, wählen zu gehen, wie man damit umgeht. Und da kann man ja auch, muss man ja nicht gleich sofort sagen, ab 12 oder 14, ja, aber man kann mal anfangen, sozusagen ein bisschen früher einzubinden. Das wünschen
doch
sich die jungen Leute auch.
Ich finde ja ab 12 unbedingt.
Gibt ja auch Leute, die wollen so ein Kinderwahlrecht, ne? Wird bei uns auch immer total stark diskutiert, also auch für Säuglinge und noch, also sozusagen ganz, ganz junge, dass die Eltern dann sozusagen die Stimme übertragen kriegen.
Wer es schafft, selber hinzukrabbeln, darf sein Kreuz machen, genau. Egal wo und egal ja, wie groß.
Also so vielleicht nicht, aber deutlich früher auf jeden Fall. Also 16, finde ich, ist schon ein gutes Alter, auch für die Bundestagswahl.
Ja, ich bin für 12. Ich glaube, dass man damit so ein bisschen dieses Ungleichgewicht ausgleichen kann, dass die Gesellschaft in Deutschland ja sehr alt ist im Schnitt. Und ich glaube, man könnte das damit ein bisschen ausgleichen. Ich glaube, dass die Ansprache der Parteien gegenüber diesen jungen Menschen nochmal eine andere wäre, dass man halt sein Programm dann auch mal ein bisschen danach ausrichten muss.
Kinderfreundlicher, ja. Sprachlich genau, leichter vielleicht.
Sprachlich leichter, kinderfreundlicher. Davon profitieren dann auch die Älteren unter uns. Und also zumindest bei der sprachlichen Leichtigkeit. Und naja, noch leichter als die Wahlplakate kann es ja nicht sein. Aber nein, wir wissen, was wir meinen. Und ja, ich würde hoffen, dass das dann so ein bisschen eine andere Politik am Ende auch bringt. Also ich bin für 12. Falls mal jemand fragt, sag mal, du hast doch den Johnny getroffen, was denkt der denn eigentlich zum Thema Wahlrecht?
Ich werde es weitergeben.
Ja. Wird dir garantiert nie passieren, aber egal. Wir hören noch einen Song, den du mitgebracht hast, nämlich, sagt man eigentlich Clouseau zu dem? Ja,
ja, ne? Clouseau.
Sagen immer alle und ich frage mich, warum der nicht Clueso heißt.
Aber das kann ich so auch nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall Clouseau, kommt von, wie heißt der, Detective Clouseau.
Ah, okay, deswegen.
Genau.
Ich dachte, der kommt von diesem Brettspiel Cluedo, ne?
Nee, das definitiv nicht.
Da ist sie wieder, die Reggae-Affinität von Luise, die hier zu Gast bei uns im Studio ist, beziehungsweise fast war. Wir sind fast am Ende der Sendung. Fat Freddy's Drop haben wir gehört, Slings and Arrows. Und haben wir zu wenig über Europa gesprochen? Bist du im Europaparlament auch?
Nee, ich bin im Europarat. Da sitze ich sozusagen, das ist nur ein Gremium, wo Abgeordnete, also Bundestagsabgeordnete aus Deutschland, aber eben auch aus anderen Parlamenten in Europa zusammenkommen und diskutieren.
Der Europarat sind die, die, wenn das Parlament sich geeinigt hat, nach vielen Jahren, dann kommt der Europarat und das wird
noch
anders. Komplizierter.
Das ist der Europäische Rat. Der Europarat ist ein Begleitgremium, quasi ein Beratungsgremium an der Seite. Das hat erstmal keine Bindungswirkung, aber ja, deshalb fragen auch viele, wie notwendig ist das eigentlich. Aber da hat man so die Möglichkeit, einfach auf einer europäischen Ebene sich mit anderen Abgeordneten, also Parlamentsabgeordneten aus den nationalen Parlamenten zu unterhalten. Das ist ja nicht unwichtig, dass ich weiß, was gerade die Tories in England machen, im Asylbereich oder die französischen Grünen zu unseren Vorschlägen, zu den Sachen so denken.
Aber jetzt nochmal, es gibt den Europäischen Rat und den Europarat.
Ja, der Europarat ist tatsächlich so ein Parlamentsbegleitgremium, würde ich das mal so nennen.
Verstehe.
Und da entsendet sozusagen jedes nationale Parlament, eben auch der Bundestag, Mitglieder entsprechend der Parteienstärke sozusagen. Und da haben wir die Grünen eben auch zwei Plätze und die CDU natürlich deutlich mehr. Und dann fahren wir sozusagen als deutsche Delegation dahin und treffen uns mit anderen Abgeordneten aus anderen Parlamenten und diskutieren die Dinge dazu, dabei, danach, davor, wie auch immer.
Europapolitik für Anfänger mit.
Schwierig. Schwieriges Feld.
Ja, wo wir dann wieder bei der Sprache sind. Ne? Weil das ist schon, also das, ich muss zugeben, die ganze Europapolitik, nicht, dass ich es in Deutschland komplett verstehen würde, auch Gesetzgebungen und so, die ganzen Prozesse, aber da hat man sich dann doch das ein oder andere Mal immer wieder neu eingelesen, aber so in Europa nochmal
echt komplex. Aber das geht uns auch so, also auch uns Abgeordneten, wir müssen auch immer wieder mal gucken. Also,
ja, das ist gut zu wissen,
nicht einfach so,
dass ihr genauso verpeilt seid wie wir als Wählerinnen und Wähler.
Ja, bürgernah nennt man das.
Bisschen weniger wahrscheinlich, hoffe ich zumindest. Und die Hoffnung stirbt, wie wir alle wissen, zuletzt. Was steht denn für dich jetzt so als abschließende Frage auf der politischen Agenda? Was sind deine wichtigen Themen und wo bist du da gerade aktiv am Machen, Schreiben, Reden?
Also diese europäische Frage, ich setze mich gerade viel mit der Frage Hotspots auseinander. Das wissen vielleicht manche, dass man versuchen möchte, an der europäischen Außengrenze Einrichtungen zu haben, wo man Flüchtlinge aufnimmt und dann in Europa verteilt. Da gucke ich mir an, wie die Dinger, weil sie momentan noch nicht funktionieren, menschenrechtskonform gestaltet werden könnten und wenn ja, was passieren muss. Versucht es dann in den parlamentarischen Prozess irgendwie reinzubringen. Und ein großes Thema, wir verhandeln jetzt demnächst wieder zwei Asylpakete. Und da ist zum Beispiel ein Thema mit drin, das heißt Familiennachzug für syrische Flüchtlinge. Streichen, kippen, wie auch immer. Und ich glaube halt, wenn man das macht, dann sorgt man besonders dafür, dass gerade Frauen und Kinder sich auf diese Mittelmeerroute begeben. Und ja, wie ich das nun selber auch erleben musste, da auf Lesbos, es ist eine sehr gefährliche Überfahrt. Und ich glaube, wir müssen uns einfach im Klaren darüber sein, wenn wir so einen Weg gehen, wieder sozusagen bei den Schwächsten anzusetzen, dann haben wir nochmal eine andere Situation, ja, auch menschenrechtlich zu vertreten. Und das belastet mich sehr. Ich finde, gerade Frauen und Kinder sollte man besonders in den Fokus nehmen und nicht über Bord fallen lassen. Das ist jetzt irgendwie makaber an der Stelle, aber vielleicht muss man es auch so hart sagen.
Wir haben gerade beschlossen, dass wir da jetzt nicht mehr jedes einzelne
Also, dass man die sozusagen im Stich lässt, weil das sind die Leute, die wirklich Unterstützung und Hilfe brauchen. Mhm. So. Und das kommt jetzt tatsächlich in den nächsten Wochen und wird uns wahrscheinlich auch innerhalb der Grünen ja ordentlich hin und her werfen.
Luise, ich danke dir sehr für deine Zeit.
Ja, gerne. Hat Spaß gemacht.
Falls irgendwelche Journalisten zugehört haben, das ist nichts zum Zitieren. Wir haben uns hier nett unterhalten und
muss auch mal sein.
Wenn wir irgendwas
mal frei reden, so
falsch.
Im Schützenraum.
Ach, frei reden. Also ich glaube, ehrlich gesagt, wenn wir jetzt anfangen würden, dann glaube ich, würden wir auch nochmal auf ganz andere Themen kommen und so. Es ist sehr, sehr schwierig. Ich habe aber tatsächlich, weil ich vorhin gesagt habe, da wirst du dann schon Politikerin. Ich habe vollstes Verständnis dafür und ich habe großen Respekt dafür, davor, weil ich mich ganz oft so in die Situation reinversetze. Also ich weiß nicht, du sitzt am Fernseher, du siehst dem oder der, werden da gerade 18 Mikros ins Gesicht gedonnert und dann sagen sie mal was dazu, alle brüllen durcheinander, die Fotografen rufen hier drüben. Ich weiß jetzt nicht, ob das deine Situation ist. Und im Grunde genommen, du sagst drei Wörter und es kann sein, dass du die am nächsten Tag in allen Zeitungen siehst und sich alle drüber aufregen und du denkst, nee, das habe ich doch ganz anders gemeint. Mhm. Also ich, es gibt viele Situationen, da möchte ich nicht tauschen. Ich finde das schon sehr, sehr schwierig, dass diese große Öffentlichkeit einen fast dazu treiben muss, dass man wahnsinnig vorsichtig redet und wahnsinnig vorgefertigt. Und insofern hast du dich da sehr, sehr wacker geschlagen. Und
deshalb war das auch sehr, sehr schön, heute hier zu sein.
Ich habe schon, also da habe ich schon ganz andere Sachen erlebt. Insofern entspann dich. Dankeschön, dass du hier warst.
Ja, danke auch.
Tschüss.